SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Wir haben heute Mittag in der Region am Mittag hier auf SR3 auf die Sparmaßnahmen bei der katholischen Kirche, genau gesagt dem Bistum Trier, geschaut. Und jetzt gucken wir auf die evangelische Kirche im Rheinland, zum Großteil auch fürs Saarland zuständig. Und auch dort treten immer mehr Menschen aus, heißt auch hier immer weniger Einnahmen. 33 Millionen Euro sollen eingespart werden im kommenden Jahr. Darüber spreche ich mit Superintendent Christian Weyer. Hallo Herr Weyer erstmal.
Hallo Frau Sadiki.
Es heißt, die Kirche müsste umsteuern und sich ganz neu aufstellen. Wie denn genau?
Ja, da sind wir mittendrin in diesem Prozess. Die Landessynode der evangelischen Kirche im Rheinland wird zunächst mal die Problematik bei ihrer Tagung Anfang Februar benennen und vertiefen. Und wir werden Lösungsvorschläge andiskutieren und diese dann aber auf landeskirchlicher Ebene erst zu Beginn des Jahres 2026 umsetzen. Mhm. Es geht hier vor allen Dingen um Gebäude- und Personalfragen.
Mhm. Dann gucken wir doch vielleicht mal eben ganz kurz auf den Grund. Also der liegt natürlich auf der Hand, aber es gibt wahrscheinlich nicht nur den einen Grund, und zwar Kirchenaustritte. Warum nimmt die evangelische Kirche immer weniger ein?
Ich kann es mal beziffern. Hier im Saarland verlieren wir pro Jahr etwa 4.000 Gemeindeglieder. Und das entspricht etwa der Größe einer größeren Kirchengemeinde. Das ist schon dramatisch. Der andere Grund ist aber auch, dass uns die Pensionslasten für Pfarrerinnen und Pfarrer allmählich erdrücken. Das ist ja im öffentlichen Bereich genauso.
Wo soll denn gespart werden? Sie haben es gerade schon grob angesprochen, aber was gibt es denn da für Ideen, wenn Sie jetzt zum Beispiel von Gebäuden sprechen?
Ja, wenn ich es jetzt hier auf die Ebene unserer Kirchenkreise runterbreche, dann ist die Frage natürlich, ob wir die Vielzahl an Gebäuden, die wir im Moment noch haben, in den 50er Jahren sind ja etliche Kirchen und Gemeindehäuser gebaut worden, ob wir die auf Dauer noch aufrechterhalten können. Das bedeutet aber nicht, dass wir flächendeckend Kirchen aufgeben. Kirchen sind auch ein Auftrag, ein öffentlicher, ein gesellschaftlicher Auftrag.
Die müssen ja auch befüllt werden, die Kirchen.
Genau. Und da sind wir bei dem Personalproblem, im Moment auch akuten Personalmangel. Und auch da müssen wir jetzt genau gucken, welche Orte können wir denn mit den wenigen Personen, die uns noch bleiben im Moment, weil sich einfach wenige Menschen bewerben in allen Bereichen, welche Orte können wir noch tatsächlich so bespielen, dass lebendiges Gemeindeleben vorhanden bleibt.
Wo werden denn die evangelischen Christen im Saarland diese Einsparmaßnahmen ganz konkret merken?
Wir haben zum Beispiel vor kurzem die Entscheidung getroffen, eine Krankenhausseelsorgestelle nicht wieder neu zu besetzen, weil wir einfach kein Personal dafür hatten. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit auch schon Gebäude stillgelegt oder geschlossen. Und dieser Prozess wird sich fortsetzen. Wir werden uns noch stärker konzentrieren. Und wir hoffen natürlich, dass strukturelle Veränderungen auf der landeskirchlichen Ebene dazu führen, dass wir hier entsprechend entlastet werden.
Was denn zum Beispiel?
Der Landessynode liegt ein Antrag vor, dass künftige Anstellungsverhältnisse mit Fahrpersonen nicht mehr als Beamtenverhältnisse, sondern als Angestelltenverhältnisse geschlossen werden.
Aber es klingt jetzt grundsätzlich auch ein bisschen so, dass sich die Kirche auch ein bisschen damit abgefunden hat, dass immer mehr Menschen aus der evangelischen Kirche austreten. Oder gibt es da nochmal Überlegungen, das vielleicht wieder umzukehren?
Also damit abgefunden haben wir uns auf keinen Fall. Es gibt überall flächendeckend ja lebendiges Gemeindeleben und wir überlegen jedes Jahr eigentlich fast monatlich neu, was können wir noch machen, um Menschen zu erreichen, um auch deutlich zu machen, dass wir wichtig sind. Deswegen ist es auch so wichtig, nicht flächendeckend alles abzubauen, sondern zu gucken, wo können Menschen uns noch erleben, in Seelsorge zum Beispiel. Seelsorge ist ganz stark nachgefragt und da müssen wir stark sein. Oder in der Begleitung in Lebenslagen, also Taufen, Trauungen, Hochzeiten sind auch stark nachgefragt. Da müssen wir präsent sein und da versuchen wir das auch, dran zu bleiben an den Menschen unserer Gemeinde und ihnen unsere Dienste anzubieten.
Auch bei der evangelischen Kirche im Saarland muss gespart werden. Darüber habe ich mit Superintendent Christian Weyer gesprochen. Und das Interview, das haben wir vor der Sendung am Nachmittag aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht, warum mich das so fasziniert, aber es fasziniert anscheinend auch viele von Ihnen, die neue 2-Euro-Münze und zwar mit der Saarschleife hinten drauf. Irgendwie finde ich, ist das ein schönes Gefühl, wenn man die in der Hand hat und sich irgendwie freut und denkt, ach guck mal, da ist was hinten drauf, da bin ich auch öfter, das ist doch schön und aus meinem Bundesland. 300 Millionen werden ab sofort davon in Umlauf gebracht. Wir haben ja schon eine Münze mit einem saarländischen Ort drauf und zwar der Ludwigskirche. 2009 wurde es drauf gedrückt, jetzt weil das Saarland die Bundesratsregierung Ratspräsidentschaft innehat, haben wir eine neue Münze bekommen und jetzt halt mit der Saarschleife. Viele Menschen waren am Vormittag schon bei der Bundesbank, haben sich ein Exemplar abgeholt. SR3-Reporter Felix Schneider war da und hat auch mit dem Designer der Münze gesprochen.
In einem großen Münztransportwagen rollt Bundesbank-Filialleiter Hans-Christian Hehn die besondere Fracht in sein Büro. Gut abgesichert mit Spezialschloss. Denn auf kleinem Raum liegen hier Münzen im Wert von rund 50.000 Euro. Allesamt tragen die Saarschleife auf ihrer Rückseite. Zum zweiten Mal mischt sich ein saarländisches Motiv in den europäischen Zahlungsverkehr.
Die Bundesregierung hat grundsätzlich beschlossen, jedes Jahr eine 2-Euro-Umlaufmünze mit Gedenkcharakter herauszugeben. Und das Motiv dieser Münze soll das Bundesland repräsentieren, das den Vorsitz im Bundesrat in diesem Jahr hat. Und dementsprechend ist es dieses Jahr ein Motiv des Saarlandes, die Saarschleife.
Das Motiv ist altbekannt. Auf eine Münze geprägt wirkt es aber sehr besonders. Als Saarländer ist Bankfilialleiter Hehn stolz. Die Münze hat der Frankfurter Designer Carsten Wolf gestaltet. Und das nur anhand von Fotos, die er nach und nach schemenhaft nachgezeichnet hat. Eine Aufgabe, bei der man auch Kompromisse eingehen muss, erzählt Wolf.
Wenn man jetzt versucht, eine Landschaft, die sich eben über wahrscheinlich 3 Dutzend Kilometer in die Tiefe erstreckt, auf 0,5 Millimeter runter zu reduzieren, muss man überlegen, wo setzt man die Profiltiefen an? Wo nimmt man zum Beispiel noch eine Baumreihe mit, um zu zeigen, dass es hier eine bewaldete Stelle innerhalb dieser Schleife und wie viele davon braucht man, ohne dass es auch unübersichtlich oder zu detailverliebt wird.
Mit seiner Arbeit konnte sich Wolf vor 3 Jahren bei einem ausgeschriebenen Designwettbewerb für die Münze durchsetzen. Der filigrane und elegante Aufbau kam bei der Jury gut an. Für den Designer war es die erste gestaltete Münze, die auch in den Umlauf geht.
Großartig. Also mir macht einfach der Gedanke Freude, dass ein Entwurf in dieser hohen Auflage von 30 Millionen Stück auf die Reise geht durch die Geldbörsen in Deutschland, in Europa und am Ende in der Welt.
Seit dem Morgen standen Dutzende Menschen in der Filiale der Bundesbank in Saarbrücken, um sich ihr Exemplar zu sichern. Hier trifft die Gestaltung auf viele Fans.
Die ist also wirklich sehr fein.
Ich habe 2 Rollen gekauft. Und eine einzelne, damit ich die einzelne zeigen kann, bevor ich die Rollen anbrechen muss, um sie zu verteilen.
Die Saarschleife, ist einfaches Saarland. Also jeder, der ins Saarland kommt, der sollte die Saarschleife gesehen haben. Und jetzt hat er auch schon mal Vorgeschmack und kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen.
Ein Besuch an der Saarschleife hat Münzdesigner Carsten Wolf fest für den Sommer vor. Denn er hat sie noch nie in echt gesehen. Ab heute kommen die Münzen in den Umlauf und erreichen nach und nach die Verbraucher. Wer nicht so lange warten will, kann sich seine Exemplare in der Bundesbank abholen.
Aber eigentlich ist doch noch schöner, als sich das Exemplar der saarländischen 2-Euro-Münze abzuholen, wenn man bezahlt und irgendwann so in sein Portemonnaie guckt und dann denkt, ach, guck mal, was ist denn da? 2-Euro-Münze? Ah, die Saarschleife hinten drauf. Das stelle ich mir doch mit am schönsten vor, oder? Vielleicht sie ja auch. Anfang Dezember, da war Tanken verhältnismäßig günstig. Teilweise habe ich da auch mal eine 5 direkt nach dem Komma gesehen. Im Wochendurchschnitt war so 1,62, 1,65 für einen Liter Benzin keine Seltenheit. Danach muss man jetzt wieder suchen. Die 5. Woche in Folge gehen die Spritpreise jetzt wieder hoch. Im Schnitt 1,74 Euro müssen wir blechen für einen Liter Benzin. Für Diesel so ungefähr 1,70, knapp 1,70. Warum? Das erklärt uns Frank Finkler vom ADAC.
Also der Hauptgrund für die gestiegenen Tankpreise sind der gestiegene Rohölpreis. Die Kosten für Rohöl haben sich verteuert. Dann spielt eine Rolle der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar halt. Das heißt, der Euro ist im Moment ein bisschen schwach. Das heißt, der Einkauf wird dadurch auch teurer und natürlich Angebot und Nachfrage erschweren. Sag ich mal, kommt noch hinzu jetzt, dass auch die CO2-Steuer angehoben wurde. Das heißt, die Tonne kostet jetzt 55 Euro statt vorher 45, was so im Preis ungefähr auch 3 Cent ausmacht. Mhm. Das sind so die Hauptgründe, warum der Preis jetzt wieder gestiegen ist.
Ja, mit der Erklärung tut das Tanken gerade zwar nicht weniger weh, aber zumindest weiß man jetzt, warum man so viel zahlt. Außer wir Autofahrer beherzigen die altbekannten Tipps zum Geldsparen an der Zapfsäule.
Am besten ist natürlich vergleichen. Es gibt ja heute zahlreiche Apps, wie auch die ADAC-Apps. Und unsere Auswertungen beim ADAC haben ergeben, dass es Tanken am Abend in der Regel am billigsten ist. Das heißt zwischen 19 und 20 Uhr und zwischen 21 und 22 Uhr. Da ist das Tanken am günstigsten.
Ja, das ist ja der Klassiker. Auch die Wochentage machen da noch einen Unterschied. Oftmals lohnt sich aber auch ein Weg über die Grenze. Das wissen wir hier im Saarland, um beim Tanken zu sparen. Das ist aber im Moment nur bedingt der Fall, sagt ADAC-Mann Finkler.
Also ich sag mal so, gegenüber Frankreich lohnt es sich nicht. Da sind die Preisdifferenzen relativ gering. Gegenüber Luxemburg bietet sich noch an, wobei man natürlich auch immer die Fahrt nach Luxemburg berücksichtigen muss. Halt, ich sag mal, wer in der Grenzregion wohnt, für den macht es natürlich Sinn, nach Luxemburg rüberzufahren. Aber wer am anderen Ende hier im Saarland wohnt und dann nach Luxemburg fährt, rechnet sich das kaum, weil man ja auch noch mal ein bisschen Sprit verbraucht, bis man dort ist.
Das stimmt natürlich. Wenn sich der Weg nach Luxemburg nicht lohnt, dann kann man auch drüber nachdenken, das Auto einfach mal stehen zu lassen, sofern es geht, und wieder auf günstigere Zeiten zu hoffen. Die kommen laut ADAC-Mann Finkler, wenn nichts anderes dazwischen kommt.
Also wir rechnen eigentlich vom ADAC aus mit einem ruhigen Tankjahr 2025 ohne große Sprünge nach oben halt. Voraussetzung ist aber, dass es keine weiteren Krisen zum Beispiel im Nahen Osten gibt, der das alles wieder befeuern würde halt. Also aber Preismarken so um die 1,40 Euro sind, wie es ja jetzt in den letzten Monaten mal teilweise der Fall war, sind aber eher unrealistisch.
Ja, da musste man aber wirklich nachsuchen. Also habe ich zum Beispiel an der Zapfsäule nicht gesehen. Aber ich habe auch nicht zu den besten Zeiten immer getankt, muss ich sagen. Wir hoffen generell auf ein ruhiges Tankjahr. Ich meine, nicht nur des Tankens wegen, oder? Es gibt Geschichten, die kann nur König Fußball schreiben. Nicht nur in der Champions League oder in der Bundesliga, sondern auch in der Amateurklasse. Davon erzählt der SR-YouTube-Kanal mit demselben Namen, und zwar Amateurklasse. Da geht es eben nicht um die, die immer im Rampenlicht stehen, sondern um die Amateure. Ja, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Anne Hild hat ein neues, weiteres, schönes Beispiel.
Was wäre der Fußball ohne seine Fans? Ja! Was es im Großen jedes Wochenende in den Bundesliga-Stadien gibt, das hat der VfL Prinztal in der Verbandsliga im Kleinen. Ja, wortwörtlich im Kleinen. Wenn die erste Mannschaft spielt, dann steht der Nachwuchs an der Seite und feuert an.
Henry, Mathis, Enrico,
Jona, Linus, John, Leonard, Joel.
Statt Bier und Pyrotechnik gibt es hier höchstens heißen Kakao und dicke Klamotten gegen die Kälte. Das ist aber trotzdem keine Kinderbeschäftigung am Sonntag, sondern richtig organisiert.
Die Rufe zwischendurch, das sieht man ja überall in den Fußballstadien auch.
Hatten letztes Jahr auch Plakate geschrieben.
Genau, Fahnen und so.
Wir singen auch vor. Wir singen manchmal auf geht's Boomster, kämpfen und siegen. Oder hier regiert der VfL.
Und hier regiert der VfL.
Oder auf geht's Boomster, schieß ein Tor.
Auf geht's Boomster, schieß ein Tor.
Klar ist aber auch, der Fan-Nachwuchs will nicht am Seitenrand bleiben, sondern irgendwann mal wie die Großen in der ersten Mannschaft spielen.
Habt ihr noch ein Vorbild in der ersten Mannschaft?
Ja, die 8, Lukas Schmidt, weil er auch offensiv spielt wie ich.
Ich wollte schon immer mal hin als kleiner Junge, wie die Kids da hinten, wie sie spielen. Und ich die Aktiven gesehen habe, war es wie so ein kleiner Traum, für die Aktiven von Prinztal zu spielen.
Ein typischer Spieltag sieht dann so aus.
Also heute haben wir hier das E-Jugendspiel in Landsweiler. Und danach fahren wir zusammen mit den Jungs nach Prinztal und feuern unsere erste Mannschaft an.
Christoph Holz, der Trainer der Kids, sagt, der VfL Prinztal ist wie eine Familie und daher gilt, in guten wie in schlechten Zeiten.
Ja, geht's auch besser, aber ein Punkt ist besser als keiner.
Damit's im ersten Spiel nach der Winterpause mit dem Sieg dann auch klappt, hat der Fan-Nachwuchs auch nochmal extra Motivation für die Mannschaft.
Wir könnten auch ein bisschen lauter sein und so, aber
wir könnten auch auf den Platz rennen.
Ja, weil so ein kleiner Flitzer. Aber falls sie in den letzten Minuten noch ein Tor schießen, halt, dann, dass wir dann halt Flitzer machen, dann halt da hingehen, feiern.
Wir sind ein tolles Team!
Ich hoffe nicht, dass sie noch ein Flitzer-Training machen bei sich. Wenn Sie mehr über die besonderen Fans des VfL Prinztal sehen wollen, dann gehen Sie doch auf unseren YouTube-Kanal mit dem Namen Amateurklasse. Da gibt es diese und noch viele weitere sehenswerte Geschichten rund um den Amateurfußball hier bei uns im Saarland.